Wusstest du, dass Flöhe und Zecken deinem Hund das ganze Jahr über gefährlich werden können? Zecken sind sogar bei Temperaturen ab 4 Grad Celsius aktiv, fast überall präsent und können tödliche Krankheiten übertragen. Du möchtest sicherstellen, dass dein Vierbeiner immer bestens gegen die lästigen Parasiten geschützt ist? Dann sprich gleich mit deinem Tierarzt über effektive Maßnahmen. Denn die Gesundheit deines Hundes steht an erster Stelle. Vereinbare noch heute einen Termin und sorge dafür, dass dein treuer Begleiter das ganze Jahr über sorgenfrei in der Natur toben kann. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt in unseren Shownotes vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und bei uns zu Gast ist heute Herr Kilian Hütt. Und unser heutiges Thema ist sind Antiparasitika gegen Flöhe und Zecken. Und ja, als erstes einmal herzlich willkommen, Kilian. Schön, dass du heute da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank für die Einführung und dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Du hast schon richtig gesagt, ich bin Kilian Hütt, ich bin Tierarzt und arbeite bei MSD Tiergesundheit in der technischen Beratung, der Fachberatung, bin da also hauptsächlich für die Antiparasitika zuständig und kenne mich damit bestens aus, um all die Fragen zu beantworten, hoffentlich, die bei euch auch schon so eingetrudelt sind, und freue mich auf das Thema, weil es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist.
Ja, ich freue mich auch sehr auf das Thema und genau, dann haben wir ja den richtigen Experten heute hier. Dann fange ich direkt mal mit der ersten Frage an, und zwar der Mythos Zeckensaison. Wann sind Zecken denn wirklich aktiv oder wann muss man mit Zecken rechnen?
Ja, das ist tatsächlich noch so ein Mythos, der sich ganz stark hält. Man kennt es auch noch und es war tatsächlich auch vor ein paar Jahren noch, zumindest in den letzten paar Jahrzehnten noch so, dass es da wirklich eine Zeckensaison gab, weil wir die Temperaturen auch noch so hatten, dass die Zecken nicht das ganze Jahr aktiv sind. Das hat sich aber in den letzten Jahren deutlich geändert. Also das ist wirklich das Thema Zeckenvorkommen, ein Thema, wo viel sich getan hat, wo viel geforscht wird. Und dementsprechend hat man da auch sehr gute, fundierte und wissenschaftliche Daten und kann ganz genau sagen, dass es die Zeckensaison, in dem Sinne, dass Zecken nur eine bestimmte Jahreszeit und einen bestimmten Teil des Jahres aktiv sind, die gibt es nicht mehr. Bedeutet, die Zecken, die wir hier bei uns in Deutschland haben, sind soweit temperaturmäßig angepasst, dass mit den Temperaturen, die wir jetzt mittlerweile ja haben, und da sieht man eben die Auswirkungen auch von den, nennt man es Klimawandel oder von den veränderten klimatischen Bedingungen, sind die so weit, dass die das ganze Jahr über aktiv sind.
Und also das sind dann auch mal bestimmte Temperaturen, ab denen sie dann aktiv sind.
Genau, also wir haben verschiedene Zeckenarten, die für uns jetzt in Deutschland relevant sind, oder im deutschsprachigen Raum kann man eigentlich auch sagen, für uns Menschen, aber auch vor allem dann für unsere Haustiere, vor allem für den Hund auch natürlich, mit dem sind wir am meisten auch draußen unterwegs. Das heißt, wir haben einmal den gemeinen Holzbock. Kennt man den Begriff Holzbock, kennt man glaube ich auch so, wenn man den nimmt man häufig allgemein so für eine Zecke halt. Ist auch tatsächlich die häufigste Zeckenart eigentlich in ganz Europa, auch bei uns in Deutschland eben. Und der Holzbock ist nicht super wählerisch, was seine Wirte angeht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn wir selber auch mal auf der Wiese unterwegs waren oder im Wald eine Zecke haben, dass das ein Holzbock ist, ist hoch. Und auch bei unseren Hunden und Katzen ist die Chance hoch, dass die sich einen Holzbock einfangen, weil die so häufig vorkommen. Und der Holzbock, der ist so ab Temperaturen von 7 Grad plus aktiv dann. Davor ist dem so ein bisschen zu kalt, dann kann es sein, dass der sich unter das Laub zurückzieht und so ein bisschen versteckt einfach. Aber sobald es dann mal, und da reichen tatsächlich auch kurze Episoden aus, also das muss dann nicht einen Monat lang 7 Grad haben oder drüber, sondern reicht auch mal ein paar Stunden aus, dass die dann wieder rauskommen und dann aktiv sind. Und tatsächlich haben wir aber auch eine andere Zeckenart bei uns in Deutschland, die sich in letzter Zeit auch sehr stark ausgebreitet hat. Das ist die Wiesenzecke. Manchmal liest man auch Winterzecke in den Medien. Das ist nicht ganz korrekter Begriff wissenschaftlich gesehen, aber auch verständlich, weil es ganz gut trifft. Denn die Wiesenzecke ist schon bei Temperaturen ab 4 Grad plus aktiv und auch nach nächtlichem Bodenfrost. Also auch wenn es in der Nacht noch gefroren hat und tagsüber aber die Sonne rauskommt und so über 4 Grad hat, dann ist die schon aktiv. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, also zumindest da, wo ich wohne in Bayern, und da so ein bisschen an den vergangenen Winter zurückdenke, ich kann mich eigentlich an keinen Tag erinnern, wo es mal so richtig kalt war oder längere Zeit irgendwie gefroren hat. Also wir hatten mal ein bisschen Schnee, aber auch der Schnee ist nicht unbedingt ein Hindernis, solange es solange da schön die Sonne drauf scheint und es warm wird, heißt das nicht, dass es auch bei Schnee keine Zecken gibt. Also die sind schon, auch wenn es sehr kalt ist, aktiv.
Schon ganz schön hartnäckig, die Biester.
Das sind sie wirklich. Zecken sind, man kennt es, glaube ich, auch. Ich glaube, jeder, der schon seinen eigenen Hund hat oder mal da eine Zecke hat, hat die schon mal irgendwie versucht, das Klo runterzuspülen oder irgendwie loszuwerden und dann schnell gemerkt, dass die gar nicht so leicht tot zu kriegen sind, die Zecken, wenn man sie dann so mal entfernt. Also da gibt es tatsächlich auch, ich weiß nicht, wer diese Studien durchführt, aber es gibt zu dieser Wiesenzecke eine Studie, wo man da die mehrere, ich glaube, Wochen oder sogar Monate unter Wasser gehabt hat und die hat das überlebt. Also
okay, Wahnsinn.
Ich würde nicht empfehlen, die das Klo zu spülen, nicht, dass sie da irgendwann wieder hochkrabbelt.
Ja, und was würdest du empfehlen, was man am besten machen soll, wenn man eine Zecke entfernt hat?
Wenn man eine Zecke entfernt hat, tatsächlich, also wenn sie noch lebt, irgendwo sicher entsorgen, da gibt es ganz, ganz verschiedene Methoden, die wirklich aber nur zu empfehlen sind, wenn die dann auch schon vom Tier oder von einem selber runter ist. Das heißt, ich spreche jetzt nicht von Sachen, die man machen soll, wenn die noch am Wirt anheftet. Da gibt es Sachen, die dann in Alkohol irgendwie werfen. Das soll sie auf jeden Fall abtöten. So zerdrücken ist auch gar nicht so leicht, nach meiner Erfahrung. Also die sind wirklich auch sehr hart. Die haben ja so einen Panzer, um auch gar nicht so leicht zu zerdrücken. Also so in Alkohol ertränken, das ist was, wo ich sage, das ist relativ, relativ sicher dann, wenn sie schon, wie gesagt, vom Wirt abgezogen sind.
Und das geht dann aber auch schnell, also dann sind sie schnell hin.
Gute Frage, ich habe da noch keine, da müsste man also eine Art Studie oder Experiment machen, wie lange die Zecke im Alkohol überlebt, also gute Frage, also müsste man mal ausprobieren. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das Minuten, Stunden oder länger dauert. Das wäre mal ein neues Studiendesign. Hast du mich auf eine Idee gebracht?
Sehr gut, dann bin ich gespannt, was da mal rauskommt. Dann kommen wir zur nächsten Frage einmal. Reicht das Absuchen nach dem Spaziergang aus? Also ist das ein ausreichender Schutz für den Hund oder auch für den Menschen?
Ja, also es ist natürlich was immer empfohlen ist zu machen, sei es bei uns selber oder eben auch beim Hund. Aber ganz wichtig, das reicht nicht aus als einzige Maßnahme. Also das ist sinnvoll, das zu machen, um einfach Zecken, die dann vielleicht auch noch rumkrabbeln, die gleich abzusammeln, bevor sie zustechen können. Aber als alleinige Schutzmaßnahme reicht es leider nicht aus. Und auch das, ich merke schon, ich als Tierarzt, man kommt immer sehr viel mit Wissenschaft und Studien, aber das mache ich eigentlich ganz gerne, weil das valide ist. Und auch wirklich was ist, was man referenzieren kann und nicht nur ein Gefühl irgendwie ist, was ich habe. Es gibt da eine ganz spannende Studie, wo Zecken abgesammelt wurden von privat gehaltenen Hunden in der Tierarztpraxis und auch anderen Tieren, aber ich rede jetzt mal nur von Hunden in dem Fall. Das heißt, das waren Hunde, die wegen was ganz anderem in der Praxis vielleicht an dem Tag waren, wegen einer Wunde am Fuß oder was auch immer, ganz egal. Und wenn die in der Studie dann mitgemacht haben, hat man die zusätzlich zu der Behandlung oder was auch immer, noch auf Zecken abgesucht. Und wenn Zecken gefunden wurden, wurden die eingesammelt. Und dann werden die in so ein Röhrchen gepackt und die wurden dann eingeschickt. In dem Fall war das die Tierärztliche Hochschule in Hannover, die diese Studie durchgeführt hat. Und die wurden dann untersucht. Das heißt, man guckt dann, okay, was ist das für eine Zecke? Ist es eine adulte, also eine erwachsene Zecke? Oder ist das vielleicht ein jugendliches Stadium von dieser Zecke? Und dann hat man unter anderem auch geguckt, und das kann man machen, indem man die Zecken abmisst. Also da gibt es tatsächlich so ein Untersuchungsverfahren, wo man standardisiert sagen kann, okay, wenn die Zecke so und so groß ist und diese Maße hat, dann war die ungefähr schon so lange an dem Hund oder an dem Wirt festgesogen. Weil natürlich, je größer die ist, desto länger hat sie schon Blut aufnehmen können, desto mehr Blut hat sie gesaugt und desto länger war sie dann am Wirt auch. Und jetzt komme ich auf den Punkt, in dieser Studie kam eben raus, dass im Durchschnitt diese Zecken, die dann von Hunden abgesammelt und eingeschickt wurden, die waren über 3 Tagen an den Hunden im Durchschnitt. Also durchweg auch mal länger. Und man weiß, und das ist ja ganz wichtig bei den Zecken, dass die wichtigsten Krankheiten, die die Zecken bei uns in Deutschland übertragen können, die für uns in Deutschland relevant sind, die werden tatsächlich schon, je nachdem, also abhängig von der Krankheit, aber schon unter 2 Tagen übertragen im Schnitt. Das heißt, diese Zecken hätten in dieser Studie, in diesem bestimmten Aufbau, genug Zeit gehabt, um alle wichtigen Krankheiten zu übertragen. Und das waren ja aber ganz normale Haustiere, ganz normale Hunde. Das heißt, der Besitzer wusste in dem Moment nicht, dass da eine Zecke am Tier war, als er in der Praxis war, sonst hätte sie ja vorher schon abgesucht oder beim Spaziergang abgesammelt. Und deswegen wissen wir eben ganz genau, dass das Absuchen leider alleine nicht ausreicht. On top, auf jeden Fall, würde ich immer empfehlen, aber alleine leider nicht.
Ja, kann man ungefähr sagen, wie viel Prozent der Zecken Krankheiten übertragen oder Erreger in sich tragen, die die Hunde dann krank machen können?
Das ist ganz unterschiedlich. Also gibt es auch verschiedene Daten zu. Also zum einen ist es abhängig von der Zeckenart, also welche Zecke man hat, abhängig von dem jeweiligen Erreger oder auch Pathogen genannt, eben auf das man dann untersucht. Und dann auch so ein bisschen von dem Aufbau der Studie. Also man kann ja sozusagen gucken, dass man die Zecken in der Natur schon sammelt. Das nennt sich übrigens Flaggen. Da läuft man Flaggen, weil man, also von Flagge, weil man tatsächlich mit so einem riesigen Leinentuch durch die Natur, durch die Wiese läuft und da die Zecken mit aufsammelt. Das nennt sich Flaggen, das Sammeln der Zecken in der Natur. Also da könnte man die Zecken untersuchen. Man könnte auch die Zecken direkt am Tier untersuchen. Und deswegen, je nachdem, wie man das halt aufbaut und wie man es macht, sind da unterschiedliche Werte. Das heißt, es gibt bestimmte Krankheiten, wo bis zu 30% der Zecken Erreger haben. Und es gibt bestimmte Krankheiten, wo nur so, zumindest in die Studien, die ich jetzt kenne, nur so 0,5 bis 1% der Zecken Erreger in sich tragen. Also es ist gar nicht so pauschal zu sagen. Tatsächlich muss man aber von jeder Zecke eigentlich ausgehen, dass sie eben potenzielle Überträger ist von einer Krankheit.
Mhm. Und also ich habe schon direkt zwei Fragen. Einmal die erste ist eigentlich ganz simpel. Stechen Zecken oder beißen sie? Und die zweite, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Ich kann ja schon mal die erste beantworten, aber du überlegst währenddessen die zweite Frage. Ja. Machen wir es so. Also Zecken stechen tatsächlich. Die haben einen ziemlich ausgeklügelten Mundwerkzeugapparat. Das heißt, die haben so eine Art Scheren an der Seite, wo sie die Haut aufritzen und dann wie so eine Art Rüssel mit, in der Nahaufnahme sieht das ganz gefährlich aus, weil die wie so eine Art Sägeblätter an der Seite haben, wo sie sich dann eben so richtig in die Haut reinbohren und da dann sozusagen so eine Art Pool bilden, wo sie dann das Blut aufnehmen und aufsaugen können. Das heißt, Zecken stechen, ja.
Deswegen kriegt man sie wahrscheinlich auch so schlecht raus oder schwer, wahrscheinlich wegen dieser, ja,
genau, die
Perforierung dieser Form.
Richtig, die verankern sich so richtig. Also zum einen durch diese Mundwerkzeuge sind sie in der Haut dann verankert. Und Zecken ist super spannend. Also die haben einen richtigen Chemie-Cocktail, den sie dann über den Speichel in die Stichstelle abgeben. Das ist zum einen, um eben die Blutgerinnung zu hemmen, dass also nicht das Blut gerinnt an der Stelle, dass sie da schön Blut aufnehmen können. Das sind auch zum Teil Entzündungshemmer, die damit abgegeben werden, dass sich da keine Entzündung an der Stelle bindet. Damit auch noch das Immunsystem runtergefahren wird an der Stelle lokal. Und die geben auch so eine Art Zement in die Stelle ab, wodurch die sich dann richtig verankern, weil eine Zecke ja im Gegensatz vielleicht zu einer Mücke, die ja wirklich, eine Zecke sticht ja oder saugt mehrere Tage am Hund. Das heißt, die muss ja da irgendwie dafür sorgen, dass sie da kleben bleibt oder hängen bleibt und nicht bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Windstoß oder wenn das Tier sich irgendwie schüttelt oder bewegt, dann gleich wieder abfällt. Und deswegen haben die da so Maßnahmen entwickelt, um möglichst lange ungestört dann am Hund oder an der Katze, wie auch immer, saugen zu können.
Und dann ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die rauszukriegen, eine Zeckenzange wahrscheinlich, und die dann rauszudrehen?
Genau, da gibt es ganz verschiedene, die haben auch ganz, ganz verschiedene Namen mittlerweile. Also es gibt ja Zeckenzange, Zeckenkarte, Zeckenlasso, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Am Ende ist, glaube ich, auch so ein bisschen die persönliche Vorliebe, was da am besten funktioniert. Also ich habe da gar keine Präferenz, ehrlich gesagt. Und je nachdem, also häufig steht dann, man soll es drehen, auf diesen Zangen sind dann auch manchmal so Pfeile drauf abgebildet. Im Endeffekt reicht es aber auch aus, wenn man die rauszieht, die Zecke. Wichtig ist eben nur, dass man sie vollständig entfernt, nicht noch, dass dann die Hälfte drin stecken bleibt in der Stelle und sich da eventuell eine Entzündung bildet. Aber ansonsten, ob man jetzt dreht oder zieht, ist eigentlich egal, solange es richtig funktioniert.
Okay. Und also wahrscheinlich wie bei Menschen, sollte man das erstmal beobachten oder sollte man dann direkt zum Tierarzt gehen?
Wenn man eine Zecke gefunden und die entfernt hat, meinst du?
Ja.
Ja. Tatsächlich, wenn man die rechtzeitig entfernt hat, also möglichst schnell und die noch relativ klein sind, dann muss man dann nicht zum Tierarzt laufen. Man kann dann versuchen, manchmal vielleicht auch schwierig, je nachdem, wie das Fell von dem Hund auch oder von dem Tier ist. Man kann gucken, ob sich die Einstichstelle dann eigentlich noch entzündet in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen. Aber an für sich ist jetzt ein Zeckenstich, wenn man die rechtzeitig entfernt hat, kein Grund sofort panisch zum Tierarzt zu laufen, weil der Tierarzt kann auch gar nicht so viel machen, außer eben sich das anzugucken, zu sagen, oh ja, das sieht jetzt nicht entzündlich aus, sieht gut aus, dem Hund geht soweit gut, eine allgemeine Suche mit dem Hund zu machen, aber viel mehr kann der dann in dem Moment auch nicht machen, beziehungsweise auch nicht sinnvoll. Ja.
Und was wären so erste Anzeichen von, sag ich mal, den verbreitetsten Krankheiten, die Zecken und Flöhe übertragen in Deutschland?
Das Fiese ist, dass die meistens recht unspezifisch sind von den Symptomen her. Das heißt, die Tiere sind dann ein bisschen müde, also schlapp, nicht so ganz ansprechbar wie vielleicht davor, haben auch manchmal Fieber dann am Anfang. Das sind so Symptome, wo man auf jeden Fall dann zum Tierarzt schon gehen sollte, wenn man die bei seinem Tier sieht. Vor allem, wenn man eben weiß, das Tier hatte in letzter Zeit irgendwie relativ viele Zecken und hat die schon gesehen und dass die vielleicht auch länger dran waren, dann ist es immer auch für den Tierarzt, also das auch immer mit dazu sagen, wenn man das weiß, ein guter Hinweis, dass vielleicht etwas sein kann, was von den Zecken dann irgendwie ausgeht.
Und macht es Sinn, wenn man Zecken absammelt? Also wir haben ja schon darüber geredet, dass man, wenn man sie abgesucht hat, in Alkohol ertränken sollte. Aber manche machen das, glaube ich, auch, dass sie die Zecken sammeln und aufbewahren. Macht es Sinn, wenn man die Vermutung hat, dass der Hund vielleicht irgendwie was haben könnte?
Das macht Sinn, weil tatsächlich, je nachdem, ich hatte schon ein bisschen über die verschiedenen Zeckenarten gesprochen, und diese beiden Zecken, ich hatte ja vom Holzbock und von der Wiesenzecke gesprochen, die übertragen zum Teil auch unterschiedliche Krankheiten. Das heißt, es kann dann schon ein Hinweis für den Tierarzt sein, zu sagen, hey, ich hatte diese Zeckenart hier. Dafür muss der Tierarzt natürlich dann auch noch erkennen können, also wenn die vielleicht schon super vollgesogen ist oder schon halb zermatscht oder überfahren wurde, was auch immer, und man die nicht mehr so gut identifizieren kann, dann tut sich der Tierarzt da auch schwer. Aber das kann eine unterstützende Information sein. Ich glaube, ich würde jetzt aber nicht dazu aufrufen, dass man jetzt da Zeckensammelalben irgendwie führen muss, sondern ich glaube, wenn man sagt, hey, man hat jetzt eine gefunden und der Hund ist auch irgendwie gerade ein bisschen komisch und man weiß nicht so ganz genau, dann hebt man die mal auf. Ich glaube, dass man jetzt pauschal jede Zecke irgendwie aufhebt, weiß ich nicht, ob das den Aufwand dann rechtfertigt.
Wie lange sind so ungefähr die Inkubationszeiten oder ist das auch unterschiedlich je nach Erreger?
Das ist auch unterschiedlich und kann sogar auch bei einer Krankheit dann kürzer oder länger gehen. In der Regel sind es aber so ein paar Tage, sage ich mal, die das braucht. Manchmal kann es auch nur ein Tag sein, dass es schnell geht. Das ist
ja doch relativ schnell, ja.
Genau, also es ist eigentlich nicht so, dass die Zecke gestochen hat und erst ein halbes Jahr später tritt irgendeine Erkrankung auf. Zumindest bei den für uns in Deutschland wichtigsten Erregern ist das nicht so, ja.
Okay, und wenn ich jetzt meinen Hund schon im Voraus vor Zecken und Flöhenstichen schützen möchte, was habe ich dann für Möglichkeiten?
Da hat man mittlerweile ja auch wirklich sehr viele Möglichkeiten und ich verstehe da auch jeden Tierhalter zu Hause, der irgendwie sagt, ich bin da ein bisschen überfordert, was da auch jetzt der Vorteil von jedem einzelnen Präparat oder Mittel irgendwie ist. Wir können ja mal so die wichtigsten Sachen durchsprechen, die es so gibt. Also man unterscheidet ja zum einen von der Art der Verabreichung, also wie ich es eben anwende. Das heißt, da gibt es zum einen die Kautabletten, da gibt es die Spot-Ons, das sind so die Klassiker, die, glaube ich, jeder kennt. Da gibt es die Halsbänder und dann gibt es auch noch Injektionen mittlerweile und teilweise auch Sprays, die es dann gibt, die man nutzen kann. Und ich glaube, es gibt nicht die goldenen allgemeinen Empfehlungen für alles, sondern ich würde immer gucken und mich mit meiner Tierarztpraxis absprechen, was ist jetzt für mich, also für mich persönlich, für meinen Hund und auch für unsere Lebensumstände zusammen die beste Möglichkeit, weil alles seine Vorteile hat. Das heißt, eine Kautablette hat den Vorteil, dass man sie einfach wie ein Leckerli dann eben so geben kann nebenbei. Das ist dann relativ easy von der Verabreichung her, geht schnell, dem Hund gefällt es, weil die schmecken dann in der Regel auch ziemlich gut. Und der Vorteil ist eben, dass da der Wirkstoff von innen, also man sagt systemisch, wirkt. Das heißt, der verteilt sich dann auch gleichmäßig im gesamten Körper des Tieres. Der Vorteil also auch überall, wo die Zecke stechen könnte, ist dann auch schon Wirkstoff da. Und es ist nichts auf dem Hund, wenn es von innen wirkt. Das heißt, man muss auch keine Angst haben, wenn man jetzt vielleicht kleine Kinder im Haushalt hat oder der Hund irgendwie als Therapiehund genutzt wird oder irgendwie viel in Kontakt vielleicht auch mit immunsuppressiven Personen kommen könnte, dass sich da irgendwas über die Hände dann übertragen lässt, sondern das wirkt alles von innen. Man kommt da also gar nicht mehr in Kontakt mit dem Wirkstoff selber. Die Spot-Ons, die wirken größtenteils oberflächlich. Das heißt, man gibt diese Tropfen auf die Haut und die verteilen sich dann auf dem Fettfilm der Haut des Tieres. Das heißt, diese Wirkstoffe sind dann fettliebend, das nennt sich lipophil auf schlau. Das heißt, die verteilen sich eben dann über den Fettfilm der Haut und wirken aber damit so gesehen auf dem Hund. Das heißt, da wo die Parasiten dann auch auftreten und in Kontakt kommen mit dem Tier, ist dann auch der Wirkstoff. Und meistens, nicht alle, aber meistens wirken diese Präparate auch repellierend. Das heißt, die Zecken oder auch die Flöhe werden nicht nur abgetötet, sondern auch noch abgestoßen, regelrecht, dass die gar nicht auf das Tier gehen wollen. Das klingt erstmal gut natürlich. Man muss aber denken, man darf sich diesen repellierenden Effekt nicht vorstellen wie so ein Schutzfilm, der irgendwie oder das Schutzschild, der dann über dem Hund irgendwie flimmert und da nichts mehr durchkommt. So ist es leider dann in der Realität nicht. Und ein Vorteil ist von den Präparaten, die auf dem Tier wirken, dass sie natürlich auch allen äußeren Einflüssen irgendwie ausgesetzt werden. Das heißt, wenn der Hund viel badet, sei es jetzt irgendwie im See oder im Meer oder wo auch immer, oder auch gebadet werden muss, also im Sinne von, der muss jetzt unter die Dusche oder in die Badewanne, weil er sich total zugesaut hat und schamponiert werden muss. Vor allem, wenn er schamponiert werden muss, weil ein Shampoo hat ja eine fettlösende Eigenschaft. Das heißt, dieser Fettfilm und der ganze Wirkstoff wird dann auch teilweise abgespült. Und das sind alles so Sachen, oder auch Sonne, auch UV-Licht kann dann Einfluss haben. Das heißt, das, was außen wirkt, hat natürlich dann noch mehrere Einflüsse, die Wirkung irgendwie beeinträchtigen können, was es bei den systemischen Wirkstoffen dann eben nicht gibt. Genau. Und die Hals...
Und ist es
ja,
dann,
sorry, ich habe ja den Redefluss.
Darf ich einmal reingrätschen?
Bitte.
Und also bei den Spot-Ons ist es ja so, das weiß ich noch von früher, wir haben oder hatten selber immer Hunde, dann soll man die in den ersten Tagen ja nicht direkt dann in den Nacken fassen, wenn man es dann in den Nacken gibt. Ist es denn so, dass es dann danach auch noch schädlich ist oder ist das dann, sage ich mal, so verteilt, dass es dann nicht mehr schädlich ist, weil es ist dann ja schon noch auf der Hautschicht, oder?
Genau, es ist am Anfang, da hast du ganz richtige Erinnerung, braucht es eben meistens so 1-2 Tage, sagt man, bis der Wirkstoff sich dann eben verteilt hat und nicht mehr an dieser Stelle direkt ist. Der Wirkstoff ist aber trotzdem noch auf der Haut des Tieres. In der Regel sind das aber zumindest meistens gut verträgliche Wirkstoffe, in dem Sinne, dass man jetzt keine Angst haben muss, dass man das Tier nicht mehr anfassen darf, dann in der Zeit danach. Aber theoretisch ist der Wirkstoff die ganze Zeit auf dem Tier. Ja, das stimmt. Jetzt wollte ich noch zu den Halsbändern kurzes sagen, um das zu vervollständigen, die Applikationsarten. Halsbänder haben den Vorteil, dass sie meistens recht lange wirken, weil der Wirkstoff ist in dem Halsband gebunden und wird dann über die Reibung, also wenn das an der Haut dann, ich sage es mal, scheuert quasi, es soll natürlich nicht scheuen im Sinne von wehtun, aber einfach durch die Reibung, wird der Wirkstoff abgegeben und verteilt sich dann auch, genauso wie beim Spot-On, über die Haut des Hundes. Aber er wird eben kontinuierlich durch die Reibung abgegeben. Das heißt, diese Halsbänder wirken meistens so 5 bis 6 Monate, sage ich mal, im Schnitt. Je nach Halsband auch natürlich. Und das ist der Vorteil, dass die Wirkung halt dann relativ lange da ist, weil ich glaube, das kann ich von mir als Hundehalter sprechen, aber auch von den meisten dem Durchschnittshundehalter. Man ist ja immer froh, wenn man jetzt nicht so häufig irgendwas auf das Tier geben muss oder verwenden muss, sondern wenn es möglichst lange dauert. Das heißt, ein Halsband ist dann von Vorteil. Die Kautabletten gibt es auch mit einer vergleichsweise langen Wirkung. Und auch Injektionen haben dann eine lange Wirkung. Das heißt, dann kann man auch immer sagen, man sucht sich vielleicht das Mittel aus, je nachdem, wie lange es eben wirkt. Das kann auch ein Entscheidungskriterium durchaus sein, ja.
Hat man denn beispielsweise bei den Kautabletten irgendwie das Problem, dass das irgendwie beispielsweise auf Nieren oder Leber schlägt? Oder ist das mittlerweile, so ausgetüftelt, dass es da keinen Einfluss drauf hat?
Kann ich jetzt nicht pauschal für alle Wirkstoffe natürlich beantworten, aber in der Regel sind die gut verträglich und werden dann meistens auch nicht von Leber oder Niere intensiv verstoffwechselt, sondern es gibt Wirkstoffe, die wirklich ich sage dann immer so, rausgehen, wie sie reingekommen sind. Das heißt, die wirken zwar im Hund über eine gewisse Zeit, werden dann aber auch unverstoffwechselt wieder ausgeschieden. Das heißt, diese Standardstoffwechselorgane wie eben Leber und Niere, die sind dann gar nicht so groß betroffen davon. Also da muss man sich mittlerweile eigentlich keine Sorgen machen, genau.
Ja, genau. Und Injektion, hattest du noch gesagt, gibt es mittlerweile auch noch.
Genau, die gibt es mittlerweile auch noch. Das heißt, da wird eben der Wirkstoff subkutan unter die Haut gespritzt, also subkutan bedeutet unter die Haut, und wirkt dann von dort aus. Das ist also noch eine weitere Möglichkeit, die man jetzt hat, um gegen Zecken und Flöhe dann zu schützen.
Und hast du irgendwie eine Empfehlung, je nach Hund, also ob ich jetzt einen Hund mit kurzem Fell oder mit langem Fell oder glattem oder struppigem Fell habe, was ich da benutzen sollte?
Also wenn ich mich für so ein systemisches Präparat entscheide, wo der Wirkstoff so von innen wirkt, dann ist es total egal, ob der Hund jetzt kurze, lange, blonde, braune Haare hat. Das macht dann gar nichts, also das ist auch wieder ein Vorteil von den Produkten. Für die Sachen, die von außen wirken, ist es prinzipiell auch egal. Es ist immer nur wichtig, dass der Wirkstoff, sei es jetzt als Halsband oder auch das Spot-on, wirklich auf die Hundehaut kommt. Es nützt also nichts, wenn ich jetzt irgendwie so einen Border Collie habe, der so einen super Fellkragen hat und das Halsband sitzt dann 10 cm entfernt von der Hundehaut auf diesem Fellkragen auf, dann hilft es nichts. Oder wenn ich das Spot-on von oben aufs Fell tröpfle und das verläuft dann so in die Haare rein und kommt gar nicht bis zur Haut runter, dann nützt mir das auch nicht. Also das nur als Praxistipp, immer gucken, das Spot-on wirklich die Haare scheiteln und gucken, dass das wirklich auf die Haut kommt, nur dann kann es wirken. Und auch bei dem Halsband so gucken, dass es wirklich auf der Haut liegt. Das soll den Hund natürlich nicht würgen, keinesfalls. Aber da gilt ja immer diese, zumindest habe ich das immer gelernt, diese Zwei-Finger-Regel, wenn zwei Finger noch durchpassen, sei es für das Zeckenhalsband oder für das normale Halsband, dann sitzt es eigentlich ganz gut. Das heißt, es sollte schon eng anliegen und nicht auf dem Fell nur.
Und jetzt haben wir über die verschiedenen Applikationsarten gesprochen. Es gibt ja auch noch natürliche Zeckenmittel. Also jeder hat so ein bisschen sein Hausmittelchen, worauf er vielleicht vertraut. Aber ja, ob es dann wirklich hilft, ist dann ja die andere Frage. Ich habe zum Beispiel gehört irgendwie von Kokosöl oder ja irgendwelchen ätherischen Ölen. Oder ich glaube, ich habe sogar schon mal irgendwie von so, wie heißt das denn noch?
Also Bernsteinketten gibt es
noch. Bernsteinkettchen, genau.
Das ist auch noch was, ja. Das sieht natürlich auch schön aus.
Das stimmt. Aber also was ist da dran?
Ja, also du hast glaube ich schon so ein bisschen gemerkt, ich bin arbeite gern mit Studien, bin als Tierarzt natürlich da auch, sage ich mal, ein Freund der Wissenschaft. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass man Sachen eben belegen und prüfen kann. Und tatsächlich gibt es für diese, ich sage es mal, alternativen Zeckenmittel, wo wir wahrscheinlich gar nicht heute schaffen, alle aufzuzählen, aber die wichtigsten hast du, glaube ich, schon genannt, so Kokosöl und so weiter, gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg für eine Wirkung. Da gibt es natürlich in Kokosöl zum Beispiel bestimmte Fettsäuren drin, die dann abstoßen oder auch abtötend irgendwie auf die Zecken wirken sollen. Das konnte man bis dato aber nicht nachweisen, dass das wirklich so ist. Und selbst wenn da eine gewisse Wirkung bestehen sollte, muss man immer natürlich gucken, reicht die auch wirklich aus? Also es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, da ist so eine 10-20%ige Chance, dass vielleicht dann jede fünfte Zecke irgendwie doch nicht auf das Tier will. Mir persönlich, jetzt für meinen Hund, würde das nicht ausreichen als Sicherheit, dass ich sage, ich fühle mich damit irgendwie wohl und weiß, mein Tier kriegt keine Zecken mehr. Deswegen kann ich als Tierarzt da wirklich von abraten, diese Mittel einzusetzen. Plus, es gibt da auch noch das ein oder andere Hausmittelchen, was auch gar nicht so gut verträglich ist für die Tiere. Also sowas wie Knoblauchöl oder so soll ja auch irgendwie da gegen Zecken eine Wirkung haben. Da kann man auch tatsächlich eher das Gegenteil erreichen und seinem Tier vielleicht sogar schaden damit. Und das wäre eben ganz blöd. Deswegen, meiner Meinung nach, würde ich das nicht empfehlen. Und wenn man irgendwie mal was gelesen hat, online oder wo auch immer, und sich überlegt, ja, wäre das vielleicht irgendwie was für mein Tier, bitte, bitte immer vorher einmal mit dem Tierarzt oder der Tierärztin, die das Tier behandelt, absprechen, hilft es was oder ist das etwas, um da auf Nummer sicher zu gehen und nicht einfach irgendwas, ich sag mal, nehmen, weil man das auch bei Dr. Google gelesen hat und darauf vertrauen, dass es hilft. Plus, wir haben ja auch vorhin gelernt, dass ja man nicht unbedingt alle Zecken auf seinem Tier auch immer zu 100% sieht. Das heißt, nur weil ich von außen vielleicht augenscheinlich keine Zecken auf meinem Hund mehr sehe, ist dann auch immer noch die Frage, ist das auch in Realität so oder fallen mir die vielleicht erst auf, wenn die so richtig dick und vollgesogen schon sind, wo es dann aber eigentlich schon zu spät ist?
Ja, einmal das und ich meine, also Zecken sind ja schon klein, aber Flöhe sind ja beispielsweise dann auch noch schwerer auf dem Hund zu finden.
Ja.
Und sie sind schnell.
Das stimmt. Und Flöhe hat, also ich glaube, Zecken, da wird wahrscheinlich jeder Tierhalter sagen, der mit seinem Hund irgendwie regelmäßig in der Natur unterwegs ist, ja, Zecken sind ein Thema oder sind ein Problem. Bei Flöhen habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen peinlich behaftet, dass man sagt so, ja, mein Hund hat keine Flöhe. Weil man irgendwie auch immer, glaube ich, denkt, dass Flöhe so ein bisschen was mit einem hygienischen Problem zu tun haben. Das ist aber gar nicht so. Also auch ein Floh kann jeden treffen, auch wenn man da jeden Tag 20 Mal die Wohnung wienert. Ist man davon nicht geschützt. Und auch Flöhe können, so wie die Zecken auch, das ganze Jahr über auftreten. Und wie du richtig sagst, sind super klein, sieht man mit bloßem Auge ganz schwer. Und tatsächlich ist, wenn man so einen Flohbefall zu Hause hat, also man hat ja zu Hause Flöhe, dann sind nur 5% dieser Floh-Population, die man zu Hause hat, nur 5% sind wirklich auf dem Tier selber, das sind nämlich die erwachsenen Flöhe. Und der ganze Rest, das sind die Stadien des Flohs, das sind einmal die Larven, die Eier und auch die Flohpuppen, die sind überall in der Umgebung des Tieres bei einem zu Hause. Also auf dem Sofa, im Hundekörbchen, im Teppich, so ein Langflorteppich, das ist ein Flohparadies, Flohbällebad quasi, wo die sich super wohlfühlen. Und da sich dann auch vermehren können. Und die sieht man überhaupt nicht. Die sind so mikroskopisch klein, dass man mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht erkennen kann.
Also sollte man schon, wenn man Flöhe auf dem Hund entdeckt, dann einmal alles gesammelt in die Waschmaschine schmeißen? Also hilft das dann oder ist das noch zu wenig, um die ganze Flöhe loszuwerden oder beziehungsweise die Stadien von den Flöhen?
Genau, also man sollte auf jeden Fall immer einmal beim Tierarzt sich ein Präparat holen, was eben gut gegen Flöhe wirkt. Da soll man auch darauf achten, dass das, was man lang genug behandelt, weil wenn ich jetzt nur, sag ich mal, einen Monat behandle, sind zwar alle Flöhe, die in diesem Monat auf meinem Tier sind, sind dann tot, sind dann weg, aber wir hatten ja gesagt, die 95%, die dann in der Umgebung sind, die können ja immer wieder nachrücken, die nächste Generation dann quasi. Und das heißt, es kann sein, wenn ich nicht lang genug behandle, dass ich dann zwar den aktuellen Flohbefall therapiert oder behandelt habe, aber dann der nächste wieder nachrückt und das ist für alle doof, das ist für einen selber doof, man ist frustriert, man will ja die Flöhe loswerden, der Tierarzt, für den ist es blöd und auch für den Hund am Ende oder die Katze ist es blöd, deswegen da lang genug wirklich behandeln und dann, hast du schon richtig gesagt, also alles, was ich irgendwie waschen kann auf mindestens 60 Grad, dann natürlich immer gucken, ob es das auch verträgt, sollte man dann waschen, das tötet die Stadien ausreichend ab. Alles, was ich einfrieren kann, vielleicht so Spielzeug oder sowas, was ich schlecht waschen kann, kann man auch einfrieren dann entsprechend. Und dann hilft es auch zu saugen. Also alles, was ich irgendwie absaugen kann, so Teppiche und sowas, saugen. Zum einen sauge ich damit die Flohstadien auf, dann am besten irgendwie den Staubsaugerbeutel danach auch irgendwo, ich würde den gleich am besten draußen in die Mülltonne werfen, glaube ich, den dann entfernen, aber das Saugen ist keine 100% Maßnahme gegen die Umgebungsstadien, sondern das Saugen ist eine Erschütterung ja auch. Und diese Erschütterung können die Flohstadien wahrnehmen, vor allem die Flohpuppen. Die sitzen in ihrer Puppe und warten, bis der nächste Wirt vorbeikommt. Und eine Erschütterung ist für die ein Zeichen, oh, da kommt was. Und dann schlüpfen die. Und das ist gut, das wollen wir. Klingt zwar erstmal irgendwie eklig, man will nicht, dass sie schlüpfen. Doch, wir wollen, dass sie schlüpfen, weil diese Flöhe, die dann geschlüpft sind, auch wieder auf den Hund gehen und da dann mit dem Wirkstoff, mit dem ich behandle, in Kontakt kommen und abgetötet werden. Und das sorgt dafür, dass eben möglichst die gesamte Flohgeneration einmal irgendwie in Kontakt mit dem Wirkstoff kommt oder irgendwie entfernt wird, sodass ich dann und mein Hund auch meine Ruhe habe vor den Flöhen.
Wie lange ist dann so ungefähr ein Prozess? Also wie lange können die Puppen sich halten, beziehungsweise wie lange dauert es von ja, von dem Ei bis zum fertigen Floh, sage ich mal?
Ja, das ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Das heißt, hauptsächlich ist es Lufttemperatur und Feuchtigkeit. Der Floh mag es bei uns zu Hause eigentlich ganz gerne. Das ist für den so eine gute Umgebungsbedingung. Wenn also alles tipptopp ist, ist es warm genug, ist es feucht genug, dann kann das 14 Tage dauern, der Flohzyklus. Einmal durch, von also das Weibchen legt Eier, bis es schlüpft ein neuer Floh. Wenn das aber nicht ganz so optimal ist oder auch vielleicht kein potenzieller Wirt irgendwie vorbeiläuft. Das heißt, der Hund hat vielleicht irgendwo im Garten ganz hinten in der Ecke die Floheier verloren. Da kommt er aber nicht mehr so häufig hin. Dann warten die da quasi, ja. Ja, und wenn die da warten, kann es so auch bis zu 140 Tage dauern, bis dann einmal der Zyklus wieder neu anläuft und weitergeht. Das heißt, diese Puppen, die warten wirklich in ihrem Kokon darauf, dass wieder jemand vorbeikommt, den sie das Blut abnehmen können.
Also auch wieder sehr hartnäckig.
Ja, deswegen lieber schon auch nicht nur für die Zecken, sondern auch für die Flöhe das ganze Jahr über prophylaktisch was machen, bevor man den Salat zu Hause hat. Also ich glaube, ich hatte auch mal eine Katze, die auch einen Flohbefall hatte, als ich sie bekommen habe. Das ist irgendwie total doof. Also man fängt dann automatisch schon so irgendwie an, sich überall zu kratzen und es juckt überall. Also ich glaube, jeder, der mal selber Flöhe zu Hause hatte, dem muss ich das nicht mehr sagen, dass man dann lieber dauerhaft was prophylaktisch macht, damit es gar nicht erst so weit kommt.
Ja, und die meisten Präparate, also sei es jetzt Kautabletten, Spot-ons, Halsband und Injektion, die sind, schätze ich mal, auch meistens für beides, oder?
Genau. Also, das ist in der Regel sind Wirkstoffe, die dann die Flöhe abtöten, aber auch die Zecken eben abtöten. Genau, ja.
Können wir noch mal speziell auf ja bestimmte Krankheiten eingehen, beispielsweise Hundemalaria?
Ja, das ist ja ein Riesenthema. Die Hundemalaria ist gerade viel, auch in den Medien habe ich so das Gefühl. Also allgemein, Parasiten können viele verschiedene Krankheiten übertragen. Das sind also sogenannte Vektoren, das heißt, sie übertragen Krankheiten, ohne selber daran zu erkranken. Das gilt für Flöhe, die können auch Krankheiten übertragen, aber vor allem, wenn wir jetzt da hier bei uns in Deutschland sprechen, für die Zecken. Also Zecken sind da ganz, ganz fies, können ganz, ganz fiese Krankheiten übertragen. Und eine davon ist eben diese Hundemalaria, die du angesprochen hast. Hundemalaria ist, glaube ich, der Begriff, den man so am besten kennt. Es ist aber eigentlich gar nicht der treffende oder richtige Begriff, weil also Malaria kommt ja eben dann davon, dass man es von Menschen kennt. Deswegen, man kann damit so ein bisschen was anfangen.
Aber man denkt ja eigentlich erstmal, also wenn man es jetzt vom Menschen überträgt, denkt man ja eigentlich erstmal an Mücken.
Genau, und das ist schon der erste oder der wichtigste Punkt, der eigentlich nicht stimmt. Deswegen, für die Hundemalaria, da sprechen wir von der Erkrankung der Babesiose und die Erreger, dann, die dazugehörig sind, sind die Babesien. Und die sind zwar, also haben ein paar Gemeinsamkeiten mit der Malaria, das sind auch Einzeller eben, die Erkrankung verursachen, aber auch ein paar Unterschiede. Und den wichtigsten hast du schon gesagt, die Malaria wird von Mücken übertragen. Die Babesiose wird von Zecken übertragen und dann ist es auch vom Krankheitsverlauf bzw. wie sich die Krankheit im Körper dann verbreitet auch so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist eigentlich der wichtigere Begriff wäre die Babesiose. Fällt einem am Anfang so ein bisschen schwerer über die Lippen als Hundemalaria, klingt natürlich so ein bisschen cooler auch, aber es ist nicht ganz richtig. Aber ganz egal, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, ich werde jetzt mal von Babesiose sprechen. Es ist eine ganz, ganz wichtige und relevante Erkrankung beim Hund. Ich hatte schon gesagt, das sind Einzeller und diese Einzeller werden dann eben mit dem Zeckenstich übertragen. Das dauert aber eine gewisse Zeit, bis die übertragen werden. Das ist das Gute eigentlich an der Sache. Blöd, dass keine übertragen werden, aber gut ist, dass es immer eine gewisse Zeit benötigt. Eigentlich für alle zeckenübertragbaren Erreger braucht es eine gewisse Zeit, oder zumindest für alle für uns in Deutschland und für den Hund in Deutschland relevanten Erreger. Braucht es eine gewisse Zeit, bis sie übertragen werden. Und das ist gut, weil wenn wir die Zecke vor dieser Zeit abtöten, wird auch die Erregerübertragung größtenteils eben verhindert. Und das ist unsere Lösung dann bei der Bekämpfung, dass wir immer darauf achten müssen, dass die Zecke rechtzeitig abgetötet wird, bevor sie den Erreger überträgt. Das heißt, bei den Babesien sprechen wir da immer so von mindestens 48 Stunden, also 2 Tage, die Zecke saugen muss, bis der Erreger übertragen wird. Ich hatte gesagt, die ist ganz, ganz gefährlich. Warum? Weil diese Einzelle, diese Babesien, die befallen die roten Blutkörperchen, also die sogenannten Erythrozyten im Hund, und zerstören die dann am Ende. Das heißt, es kommt zu einer Blutarmut, und das kennen wir auch von uns Menschen, eine sogenannte Anämie, die ganz, ganz gefährlich sein kann und die auch relativ akut auftreten kann. Wir hatten vorhin so ein bisschen über diese Inkubationszeiten gesprochen. Es gibt da sogenannte perakute Fälle bei der Babesiose, wo innerhalb von 24 Stunden die Hunde tatsächlich versterben können. Also eine ganz, ganz schwere Erkrankung, die sich gerade auch enorm ausbreitet in Deutschland. Und eigentlich kann man immer sagen, dort, wo der Vektor vorkommt von der Erkrankung, kommt auch die Erkrankung vor. Ist auch soweit, glaube ich, logisch. Das heißt, für die Babesiose ist der Vektor für uns in Deutschland diese Wiesenzecke, die ich erwähnt hatte. Und die breitet sich ja eben gerade sehr aus und damit dann eben auch die Babesiose bei uns in Deutschland.
Und also wir hatten ja vorhin, wie gesagt, schon über die Inkubationszeit gesprochen. Wie sind dann da so die ersten Anzeichen? Sind das dann auch Müdigkeit und irgendwie so Apartheid oder wie äußert sich das?
Genau, das sind zumindest immer so ganz gute erste Anzeichen, wo auf jeden Fall schon mal die Alarmglocken klingeln sollten. Und dann ist es so, dass dadurch, dass eben das Blut zerstört wird, sind teilweise Abbauprodukte von dem zerstörten Blut, die landen dann im Urin dann des Tieres. Das heißt, die kriegen dann so einen gefärbten, so einen bräunlichen Urin auch. Das ist schon natürlich ein ganz deutliches Anzeichen für so eine potenzielle Babesiose. Und wenn ich da noch ganz viele Zecken hatte, dann auf jeden Fall sofort zur nächsten Tierarztpraxis und den Hund da vorstellen, weil da braucht er meistens wirklich eine intensivmedizinische Betreuung, der Hund, je nachdem, aber ganz häufig. Und trotzdem leider, obwohl der Hund vielleicht rechtzeitig beim Tierarzt war und die alles gemacht haben, was sie machen konnten, kann es trotzdem sein, dass die Hunde versterben. Und deswegen ist es so wichtig, den Zeckenstich an sich dann eben beziehungsweise die Zecke schnell genug abzutöten, bevor sie die Babesien überträgt.
Gibt es da auch irgendwie eine Studie, wie viele Hunde es dann schaffen und wie viele nicht?
Gibt es verschiedene Studien. Es gibt tatsächlich eine, also die Babesien sind vor allem im Raum Berlin-Brandenburg ganz, ganz heiß und aktiv, aber auch mittlerweile in ganz Deutschland zu finden. Aber da ist ein regelrechter Hotspot. Das heißt, da gibt es auch Tierarztpraxen, die, zumindest mit denen ich gesprochen habe, die sogar wöchentlich so Babesienfälle haben, ganz, ganz schlimm. Und da gibt es auch Studien. In Berlin sitzt ja auch eine tiermedizinische Universität, wo Studien zu gemacht werden auch. Und da gibt es zum Teil dann Sterblichkeitsraten, wo sogar, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es so ungefähr jeder fünfte Hund dann sogar verstorben ist daran. Also der auch erkrankt ist dann. Also ganz, 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 ganz hohe Sterblichkeitsraten eigentlich.
Und bei Hunden, die es dann überstehen, haben die dann Langzeitfolgen oder kann es dann sein, dass die gar nichts davon tragen?
Beides, also es kann sein, dass die Langzeitfolgen haben, kann sein, wenn man aber das gut behandelt, den Erreger auch eliminieren konnte, also dass der nicht mehr im Körper ist, dass dann der Hund auch vollständig genesen ist danach. Das ist natürlich der beste Verlauf, den man sich dann auch immer wünscht. Aber eine Garantie gibt es da halt leider nicht immer.
Sind andere Krankheiten auch so gefährlich oder ist es jetzt vor allem die Babesiose, die so gefährlich ist?
Also ich würde sagen, für uns in Deutschland ist die Babesiose aktuell die gefährlichste von diesen zeckenübertragbaren Erkrankungen. Es gibt dann noch die Borrelien, kennt man auch von uns Menschen, Borreliose, oder diese Wanderröte, die wir Menschen ja auch immer ganz häufig zeigen. Die ist auch häufig verbreitet, die wird vor allem vom gemeinen Holzbock übertragen, wo wir es ja auch als Menschen da bekommen. Tatsächlich ist aber im Gegensatz zu uns Menschen, wo wir fast eigentlich immer, wenn wir mit Borrelien in Kontakt kommen oder die Zecke, die Borrelien auf uns überträgt, wir auch erkranken daran, ist der Hund scheinbar resistenter gegen die Borrelien. Das heißt, Hunde sind zwar häufig mit Borrelien infiziert oder hatten Kontakt mit Borrelien durch einen Zeckenstich, zeigen aber selten klinische Symptomatiken. Da kann es dann sein, dass das mal sich auf die Gelenke schlägt beim Hund, das mal sein kann. Also die Borrelien haben wir. Und dann haben wir noch in Deutschland die Anaplasmen. Das ist dann die Anaplasmose, die da verursacht wird. Das sind auch Bakterien, so wie die Borrelien auch. Und die Anaplasmose kann tatsächlich auch eine schwere Erkrankung verursachen. Aber so von der Schnelligkeit und der Therapierbarkeit auch und von der Sterblichkeitsrate würde ich sagen, ist die Babesiose auf jeden Fall Nummer 1, leider aktuell.
Finde ich tatsächlich nochmal auf die Borreliose zurückzukommen, ganz spannend, dass es bei Hunden so ist, bei Pferden, also ich komme auch aus dem Pferdesport, bei Pferden ist es tatsächlich auch so, dass es ganz häufig so ist, dass sie das eben im Körper tragen und ja, eben gar nicht krank werden.
Ja, das ist, spannend, ist super spannend, wie unterschiedlich das ist. Also wir sagen auch immer in der Kleintiermedizin, die Katze ist kein kleiner Hund. Also auch zwischen Hund und Katze gibt es zum Teil da schon auch schon Unterschiede. Allgemein ist die Katze zum Beispiel deutlich resistenter gegen diese zeckenübertragbaren Erkrankungen. Die spielen da also weniger eine Rolle wie beim Hund. Also da gibt es immer gewisse Gründe, warum manche Tierarten häufiger oder weniger häufig an irgendwas erkranken.
Reines Interesse, ich bin Katzenbesitzer. Ist die Babesiose auch für Katzen gefährlich oder ist das tatsächlich nur hundespezifisch?
Also da gibt es, sag ich mal, in dem Sinne gute Nachrichten für dich als Katzenbesitzer, weil die Wiesenzecke, die mag Katzen nicht so gerne. Die geht nicht so häufig auf Katzen. Das kann schon mal ab und zu vorkommen, aber tatsächlich mag die Wiesenzecke die Katze nicht so gerne. Also auch da gibt es Studien, wo man gesehen hat, dass eben die Wiesenzecke kaum auf der Katze gefunden wurde, wohingegen beim Hund dann schon teilweise, oder in einer Studie, die ich gerade im Kopf habe, jede fünfte Zecke, die da gefunden wurde, eine Wiesenzecke war. Also so häufig kommt die dann eben schon vor. 25% der Zecken auf dem Hund sind Wiesenzecken. Und die Katze, hatte ich gesagt, ist ja ein bisschen resistenter auch gegen die Erkrankung. Das heißt, es gibt da mittlerweile schon Studien und Untersuchungen, die auch diese zeckenübertragbaren Erkrankungen bei der Katze untersuchen. Das ist aber tatsächlich noch nicht so gut untersucht wie beim Hund. Aber tendenziell erkrankt die Katze da deutlich seltener dran. Deswegen würde ich bei deiner Katze, also man sollte immer aufpassen und auch eine Katze sollte keine Zecke bekommen, auf jeden Fall nicht. Aber bezüglich der Babesiose würde ich mir da weniger Sorgen machen, als wenn du jetzt einen Hund hättest.
Ist ja auch irgendwie spannend, dass es dann doch so unterschiedlich ist. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist in ganz vielen Bereichen so, dass die Katze sich anders verhält, auch als Reaktion auf Erkrankungen oder auf Erreger, wie der Hund. Ja.
Ja. Hast du abschließend eine Empfehlung für Hundebesitzer? Also, ja, was man für Maßnahmen treffen sollte?
Ja, also ich glaube, oder ich hoffe, es ist schon jetzt während der Folge ganz gut rübergekommen. Meine Empfehlung an da draußen ist, wirklich immer zum Tierarzt zu gehen. Das heißt, da regelmäßig in der Tierarztpraxis sich vorzustellen, auch wenn gar nichts ist mit dem Hund oder der Katze. Es lohnt sich immer, da einmal im Jahr mindestens, besser häufiger sogar, mit deinem Tier vorbeizuschauen. Und da wird der Tierarzt oder die Tierärztin auch immer über Prophylaxe sprechen. Das heißt, über Impfungen, die natürlich auch gemacht werden sollten, und aber auch über die Parasitenprophylaxe. Dazu gehört eben Floh und Zecke, aber auch natürlich die Endoparasiten, sprich die Würmer und auch andere Darmparasiten, an die man denken muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das wäre quasi mein Appell Nummer 1. Bitte zur Tierarztpraxis gehen, Termin ausmachen und da auch dann wirklich aktiv das Thema auch gerne ansprechen. Also einfach sagen, hey, ich habe gehört, Zeckenschutz ist wichtig. Da auch mal checken, wann hatte mein Hund denn den letzten Zeckenschutz, ist der noch aktuell? Auch das immer ganz, ganz wichtig. Und da dann einfach sich die Beratung abholen, weil der Tierarzt, die Tierärztin ist da die beste Ansprechpartnerin. Und mein zweiter Appell ist wirklich, auch wenn man es vielleicht augenscheinlich, hatten wir gesagt, nicht so wahrnimmt, die Zecken und auch die Flöhe kommen das ganze Jahr über vor. Das heißt, bitte, bitte das ganze Jahr über daran denken, auch im Winter, auch wenn sie da vielleicht weniger vorkommen, eine Zecke reicht, hat leider schon aus, damit der Hund krank wird. Und wir haben ja gesehen, eben auch vielleicht ganz schwer erkrankt. Und das will keiner für seinen Fellbegleiter zu Hause haben, denke ich mal. Also da wirklich das so ein bisschen sehen wie eine Versicherung. Man investiert irgendwie, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Jetzt nicht im Sinne, dass da Geld fließt, sondern dass das Tier eben vor einer Erkrankung geschützt ist, was halt eben die Gesundheit des Tieres schützt, aber auch ja im Endeffekt den eigenen Geldbeutel, weil die Behandlung von diesen Erkrankungen ist auch nicht so günstig. Also das muss man auch sagen, da wäre der ganzjährige Parasitenschutz eigentlich immer die günstigere Wahl. Also auch da in dem Sinne macht das auf jeden Fall Sinn, da lieber Prophylaxe statt Therapie zu machen.
Ja, und die Gesundheit sollte auf jeden Fall immer an erster Stelle stehen und deswegen, ja, Finde ich, ist das ein sehr gutes Abschlusswort. Vielen Dank dafür.
Gerne, schön, dass ich da sein durfte heute. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, danke.
Ciao.
Ciao.
Hey du, hast du dir schon Gedanken über den Schutz deines Hundes gegen Flöhe und Zecken gemacht? Diese fiesen Parasiten bedrohen unsere Lieblinge das ganze Jahr über. Selbst bei niedrigen Temperaturen sind Zecken aktiv und das Risiko für Krankheiten steigt. Deshalb ist es so wichtig, dass du mit deinem Tierarzt über einen ganzjährigen Schutz sprichst. Dein Hund verdient es, das ganze Jahr über geschützt zu sein, egal ob im Sommer oder im Winter. Vereinbare gleich einen Termin bei deinem Tierarzt und sorge dafür, dass dein treuer Begleiter stets vor Flöhen und Zecken geschützt ist. Mehr Informationen rund um dieses Thema findest du in den Shownotes.